Hallo und herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wir sind bei Folge 27 und nach der Sonderfolge vom letzten Mal, die ich durchaus empfehle, noch einmal nachzuhören. Wer das noch nicht gemacht hat, hört euch an, was Nazar Czerniawski und Oleksiy Stoliarenko zu erzählen haben über die Situation für Anwälte in der Ukraine derzeit. Die hat sich leider nicht so furchtbar viel verbessert zugunsten der Kollegen. Jetzt aber reguläre Folge und mein Co-Host heute ist Leonore Hilchenbach aus unserem Data-Team. Hallo Leonore.
Hallo Martin.
Vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist und was du bei uns machst.
Also ich bin Leonore Hilchenbach und ich bin seit Januar diesem Jahres bei Herting und auch seit Januar diesem Jahres zugelassene Rechtsanwältin. Und ich bin im Team von Martin und zwar im Team Corporate Data und beschäftige mich hauptberuflich mit Datenschutz. Ich habe mein Referendariat in Potsdam gemacht und habe danach erstmal weiter als Vimi ein bisschen gearbeitet in einer Medienrechtskanzlei und da bin ich Ende letzten Jahres auf Herting gestoßen und nun bin ich hier.
Und darüber freuen wir uns und auch schon Teil unseres Podcasts. Wir tauchen heute ein in die Praxis des Umgangs mit Forschungsdaten und haben uns einen kompetenten Gast eingeladen. Elias Baumann, mit dem wir nachher sprechen werden, ist PhD-Student am Institut für Pathologie der Uni Bern und für seine Forschung auf Daten angewiesen. Und wir wollen uns nachher mal ein bisschen anhören, was er aus der Praxis so zum Umgang mit Forschungsdaten, mit Gesundheitsdaten zu erzählen hat. Bevor wir zu Elias und den Forschungsdaten kommen, aber erstmal Leonore, meine Standardfrage an dich. Womit beschäftigst du dich denn zurzeit am meisten?
Also was im Moment sehr viel auf meinem Tisch ist, ist die Erstellung von TIAs. TIAs steht für Transfer Impact Assessment. Und das müssen Datenexporteure erstellen, wenn sie vorhaben, personenbezogene Daten außerhalb der EU und außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums zu senden und dort verarbeiten zu lassen. Und dieses TIA, das ist eine Garantie nach der DSGVO, die vorliegen muss, damit das Datenschutzniveau quasi gesichert ist, wenn man außerhalb der EU und außerhalb des Bereichs, in dem die DSGVO gilt, Daten verarbeiten möchte.
Genau, also wir, die eifrigen oder regelmäßigen Podcast-HörerInnen kennen das Thema, dass wir immer wieder das Problem haben, Daten werden vor allem in die USA transferiert. Genau. Und die Frage ist, warum dürfen wir das eigentlich? Man braucht eben zusätzliche Garantien, wenn man in ein unsicheres Drittland Daten exportiert. Und da kommen die TIAs, die TIAs ins Spiel. Braucht man das immer oder gibt es Ausnahmen oder wie kommt man überhaupt dazu, einen TIA machen zu müssen?
Also immer braucht man das nicht. In Artikel 44 fortfolgende DSGVO ist auch geregelt, was vorliegen muss, wenn man denn vorhat, in ein Drittland Daten zu exportieren. Und grundsätzlich ist es so eine Abstufung an Garantien und beispielsweise kann ein Angemessenheitsbeschluss vorliegen. Im Vergleich zum Beispiel für UK gibt es einen Angemessenheitsbeschluss und das wäre dann quasi die Sicherung einer Garantie für diesen Datentransfer und dann würde man keine TIAs benutzen.
Auch für unsere Kollegen in der Schweiz übrigens.
Ne? Auch genau, beispielsweise auch in der Schweiz. Für die USA gab es ja bis 2020 auch einen Angemessenheitsbeschluss, welcher aber durch Schrems II gekippt worden ist, weswegen, auch wie du eben gesagt hast, also oftmals mit Verträgen mit Vendoren in den USA natürlich jetzt diese TIAs erstellt werden müssen. Und wie gesagt, also wenn diese Angemessenheitsbeschluss nicht vorliegt, dann muss man sich andere Garantien suchen und dann kommt man zu den Standardvertragsklauseln. Es gibt neue Standardvertragsklauseln seit 2021, die durch die EU-Kommission beschlossen worden sind. Und Standardvertragsklauseln sind vorgefertigte Vertragsklauseln, die die Datenexporteure und Datenimporteure miteinander vereinbaren müssen, damit das Datenschutzniveau quasi vertraglich vereinbart wird.
Genau, man suggeriert quasi, wenn man schon sagt, im Zielland gibt es kein ordentliches Datenschutzniveau, aber durch die Standardvertragsklauseln, Standard deshalb, weil sie eben Templates sind, genau, von denen man nicht abweichen soll oder weitgehend nicht abweichen darf, damit diese Wirkung tatsächlich eintritt, vereinbart man, wie du es gerade gesagt hast, so eine Art Datenschutzniveau. Ne?
Genau. Genau, in diesen Standardvertragsklauseln gibt es so kleine Abweichungen, die man vereinbaren kann, beispielsweise der Gerichtsstand. Also sehr minimale Abweichungsmöglichkeiten hat man dort und ansonsten muss man sie aber eins zu eins einbeziehen, damit sie wirksam sind, um dieses Datenschutzniveau zu vereinbaren. Und in diesen Standardvertragsklauseln von der EU-Kommission ist in Artikel 14 festgelegt, dass man eine Risikoeinschätzung des Transfers machen muss und das ist dieses vorgenannte TIA. Und für dieses TIA gibt es aber in den Standardvertragsklauseln kein richtiges Template und keine Vorgabe. Und aus diesem Grund muss man sich das so ein, es ist ein bisschen, dass man sich das so zusammenbasteln muss. Also was für eine, was genau für diese Risikoeinschätzung notwendig ist, dass man das, insbesondere falls die Aufsichtsbehörde danach fragt, dass man da auch ein ordentliches Dokument vorlegen kann und was auch was überhaupt bedeutet, was für Risiken begutachtet werden müssen, etc. Also das war jetzt auch in der letzten Zeit dann quasi die Hauptaufgabe zu sehen, wie genau muss man ein TIA machen und genau, also dass man das jetzt überhaupt erst erarbeitet, was das jetzt ist, weil es ja auch relativ neu und bis Ende des Jahres, noch nicht Ende des Jahres, sogar bis Herbst diesen Jahres, müssen die SECs nämlich implementiert werden und aus diesem Grund sind viele Mandanten natürlich sehr interessiert, dass das sehr, dass das jetzt auch rasch geschieht.
Genau, weil sie eben, ja, nochmal kurz zusammengefasst, die neuen SECs, ja, muss man jetzt bis zum Herbst verwenden und da steht halt in Artikel 14, von dem man ja halt nicht abweichen darf, dass man diese Datentransfer-Folgeabschätzung machen muss. Folgeabschätzung hört sich irgendwie an wie etwas, was wir ja kennen aus der DSGVO, nämlich die Datenschutzfolgeabschätzung. Ist es so ähnlich oder ist es das Gleiche?
Also ähnlich, aber nicht das Gleiche. Also die Datenschutzfolgeabschätzung ergibt sich ja unmittelbar aus der DSGVO und die müssen Verantwortliche erstellen, wenn sie beispielsweise künstliche Intelligenzen einsetzen für die Datenverarbeitung und dadurch ein besonderes Risiko in dem Mittel, was gewählt worden ist zu der Datenverarbeitung, für die Daten bestehen kann. Wohingegen bei dem TIA ist eher eine Risikoabschätzung explizit für diesen Transfer in dieses Drittland ist. Also es sind beides Risikoabschätzungen, die sich aber auf unterschiedliche Datenverarbeitungssituationen beziehen.
Sozusagen die besonderen Risiken, die aus dem Transfer
genau,
kommen. Müssen.
Genau.
Und wer muss das machen?
Der Datenexperte. Exporteur, der muss das TIA erstellen, also quasi derjenige, der das Unternehmen, das in Berlin sitzt, was aber gerne ein Tool von Google verwenden möchte. Google sitzt in den USA oder auch alle möglichen anderen Tools, der Passwortmanager mit Sitz in Washington und dann ist es ein Drittland, dadurch, dass die USA nicht im europäischen Wirtschaftsraum oder in der EU sind und aus dem Grund müsste dann für diesen Transfer dann ein TIA erstellt werden.
Okay, und was gehört da rein? Wie erstellt man sowas? Wo kriegt man überhaupt die Informationen her, die man da braucht?
Also im besten Fall natürlich von dem Toolanbieter selber, dass man ihn fragt nach den genauen Speicherorten quasi seiner Rechenzentren, wo er die Daten, die er von dem Verantwortlichen aus der EU erhält oder von dem Auftragsverarbeiter, der dann an einen Unterauftragsverarbeiter in den USA die Daten sendet, wo er diese lagert, wie er diese verarbeitet, wie er diese verschlüsselt etc. Und ansonsten muss man recherchieren und ein bisschen detektivisch sein. Beispielsweise in Datenschutzerklärungen gucken, wie dieser Toolanbieter sich auch selber darstellt auf seiner Website, wie die Verträge, was in den Verträgen steht, was in den DPAs steht. Also, dass man alle Dokumente, die man quasi für diesen Datentransfer hat und auch diese Vertragsdokumente, muss man dann durchforsten und aber wie gesagt, im besten Fall kriegt man unmittelbar von dem Toolanbieter die Antworten auf die Fragen.
Sollte man wohl auch, ne? Wenn man jetzt, man hat ja mit dem, wie du gerade gesagt hast, einen DPA oder eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, je nachdem, welche Konstellation es ist, kann es auch mal ein Joint Control sein, abgeschlossen. Und da sollte sich ja schon daraus ergeben, welche Sicherungsmaßnahmen und welche Daten überhaupt betroffen sind und so weiter. Nach deiner Erfahrung, du hast es ja nun, wie du sagst, fast täglich auf dem Tisch. Nach deiner Erfahrung, wie auskunftsbereit sind da die Dienstleister?
Also was mich überrascht hat, ist, dass ich eigentlich unterstellt hätte, dass so große Dienstanbieter wie Google oder für Zendesk gibt es beispielsweise, braucht man gar keine SECs, weil es für die Datenverarbeitung in dem Fall gab es Binding Corporate Rules. Das hatten wir vorhin nicht erwähnt. Das ist ebenfalls eine Möglichkeit, um geeignete Garantien für den Datentransfer in ein Drittland zu gewährleisten. Und auf jeden Fall dachte ich anfangs, dass so größere Anbieter, dadurch, dass sie ja auch in der Regel irgendwie Legal Departments haben und auch fitter sind beim Datenschutz, mein Vorurteil war dies jedenfalls, dass sie da schneller antworten und auch die Dokumente dann parat haben. Aber das war jetzt gar nicht unbedingt so. Also oftmals verweisen Großanbieter einfach auf ihre Datenschutzerklärung oder auf ihre Veröffentlichungen diesbezüglich und irgendwelche Blogposts, was sie geändert haben oder welche Subprocessors sie verwenden. Und kleine Anbieter dann eher, die antworten dann eher ausführlicher, weil sie auch vielleicht auch ein größeres Interesse haben, dann den Verantwortlichen oder den Vertragspartner, insbesondere in Europa, dann zu halten.
Und unterstützen auch. Genau. Ne? Ich meine, eigentlich wäre es ja logisch, und wir haben es jetzt vereinzelt, wenn wir US-amerikanische Diensteanbieter beraten, ja auch denen empfohlen und auch gemacht, mal so ein Template für ein Tier, für diesen Dienstleister zu erstellen. Weil für die sind ja, klar, jeder Kunde ist anders und da können die Daten auch andere sein, aber häufig ergibt sich ja sozusagen die Art der Risiken und die Art der verarbeiteten Daten aus dem Angebot, aus dem, was der Toolbetreiber anbietet. Insofern macht es ja eigentlich schon Sinn, dass man da was an die Hand bekommt. Wie du sagst, ist das nicht immer so, ne? Oder nein, nicht mal im Hauptfall. Jetzt ist ja, wie es immer ist, die Frage, was müssen wir das wirklich machen? Was ist, wenn wir es nicht machen?
Also wenn man das nicht macht, dann spart man zwar vielleicht Zeit, aber dann hat man auch ein erhöhtes Risiko, dass wenn eine Aufsichtsbehörde sich mal ansieht, was für Daten man verarbeitet, dann auf den Trichter kommt, dass man ja auch Anbieter und Toolanbieter aus den USA oder anderen Drittländern nach der DSGVO verwendet und dann bei der Frage nach den TIAs oder den notwendigen Garantien, dass man dann natürlich ohne irgendetwas dasteht und dann
droht blank. Das Geld. Wir sind blank.
Genau. Und das ist natürlich ein Risiko, was man nicht unbedingt in Kauf nehmen möchte. Und aus dem Grund ist es schon eigentlich sinnvoll, ein TIA zu machen. Zudem hat die Erstellung von dem TIA auch einen Nebeneffekt. Und zwar ist das dadurch, guckt man sich auch mal ein bisschen genauer an, besonders wenn man ein größeres Unternehmen ist und viele kleine Tools hat, beispielsweise Passwortmanager oder irgendwelche Kalender-Applikationen für Mitarbeiter und so weiter. Also, dass man sich dann nochmal ansieht und so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme macht von den Tools, die man verwendet und vielleicht auch so einen kleinen Frühjahrsputz. Dass man merkt, wie einige Mandanten von uns auch gemerkt haben, dass man vielleicht keine 3 Passwortmanager braucht, von denen einer so einen Website hat, wo er sich noch auf das Safe Harbor Abkommen.
Der jetzt erwartete Satz Privacy Shield, aber.
Nee, es war schon rechtsgeschichtlich, aber jedenfalls. Und dann kann man natürlich auch mal überdenken, die Anbieter nochmal so überprüfen, was man eigentlich wirklich tatsächlich daran braucht. Und auch, man kann auch gucken, genau, ob man vielleicht auch zu einem EU-Anbieter wechseln könnte, weil das ist bei den TIAs auch immer der erste Punkt, nachdem man gesichtet hat, okay, der sitzt jetzt in Hongkong beispielsweise, um mal nicht immer nur auf die USA-Anbieter zu pochen, gibt es vielleicht für diese Kalender-Applikationen auch einen EU-Anbieter und für diesen müsste ich ja dann eben nicht diese Garantien, Klauseln erfüllen aus der DSGVO und dann würde ich mir wiederum mehr Zeit sparen, vielleicht auch Geld und also das auch in der Hinsicht eigentlich auch ganz praktisch ist, das mal zu durchforsten.
Frühjahrsputz finde ich ein gutes Stichwort, ein gutes Wort.
Ja, muss auch optimistisch
dafür.
Sein.
Wir hatten ja einen ordentlichen Frühjahrsputz, jedenfalls was die Websites angeht, als wir massenhaft Datenschutzinformationen gedraftet haben, 2018 im Frühjahr, als die DSGVO wirksam wurde und dann Leute festgestellt haben, wie viele Tools sie eigentlich einsetzen. Aber seitdem wird ja auch schon wieder 4 Jahre vergangen. Insofern, ja, ab und zu mal den Mist rauszuhauen, ist sicherlich nicht so schlecht. Eine Frage habe ich noch. Jetzt haben wir ja in der vorvergangenen Folge, hatte ich kurz erwähnt, dass es ja möglicherweise einen neuen Angemessenheitsbeschluss mit den USA gibt. Das Transatlantic Data Privacy Agreement steht womöglich vor der Tür. Macht es denn überhaupt Sinn, da jetzt weiterzumachen oder kann man nicht einfach abwarten, bis das kommt?
Ja, also grundsätzlich würde dieser Angemessenheitsbeschluss natürlich die SECs nicht mehr notwendig machen und dadurch auch nicht Artikel 14, somit auch nicht die Erstellung von einem TIA. Aber zum einen ist noch nicht klar, wann dieser Angemessenheitsbeschluss kommt, und gegebenenfalls wird dieser aus denselben Gründen wie auch das Privacy Shield rechtlich angegriffen werden, weil sich wahrscheinlich an der Datenschutzsituation noch in den USA durch diese ganzen unterschiedlichen Regelungen, die es dort gibt, wie zum Beispiel den FISA Act oder den Cloud Act, dass sich daran einfach nicht so viel ändern wird, dass die US-Behörden beispielsweise eine Rechtsgrundlage haben, um personenbezogene Daten von EU-Bürgern einen Zugriff darauf zu haben und da halt dann Einsicht zu nehmen. Also diese Situation hat sich ja nicht geändert im Vergleich zu dem Angemessenheitsbeschluss, den wir zuvor hatten, welcher
beziehungsweise wir wissen es noch nicht 100%, genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass die USA da jetzt Gravierendes ändern werden und ihren Geheimdiensten den Zugriff auf Daten von EU-Bürgern untersagen, ist nicht so furchtbar hoch, aber so wie es bisher aussieht, oder dass das angegriffen werden wird, ist der sicher. Das hat der Schrems und Kollegen schon herausposaunt. Das tun wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes. Wir haben da ja einen Website-Beitrag dazu gemacht und auch zu den TIAs ein bisschen was gemacht.
So, Martin, und du warst ja im Urlaub, und was ist bei dir denn über den Weg gelaufen in den letzten Wochen?
Eine Leber? Eine Laus über die Leber? Nein, also ich war ja jetzt hier über Ostern und jetzt bis zum Wochenende in Slowenien, aber auch da konnte man das Jubelgeheul aus Brüssel zum Kompromiss in Sachen Digital Services Act, also DSA, kaum überhören. Es gibt eine vorläufige Einigung zwischen Rat und Parlament in Brüssel zu einem Gesetz über digitale Dienste, und endlich soll nun das Internet kein rechtsfreier Raum mehr sein, hört man aus Brüssel.
Endlich, aber was war das denn bisher anders? Also, dass das Internet ein rechtsfreier Raum gewesen sei?
Bisher Wild Wild West, hatten wir auch schon mal eine Folge. Nein, natürlich war das bisher nicht so. Unser Kanzleigründer schreibt seit 1997 an seinem Internetrecht, und auch 1997 gab es schon ein Buch, was jetzt, glaube ich, gerade derzeit in der 8. Auflage erscheint, wenn ich es richtig im Blick habe. Natürlich nicht. Auch bisher galt, dass alles, was außerhalb des Internets verboten ist, auch im Internet illegal ist. Problematisch ist allenfalls die Rechtsdurchsetzung. Insofern sind die überschwänglichen Pressemitteilungen, insbesondere des Rates, die eifrig von vielen auch deutschen Leitmedien zitiert werden, man möchte fast sagen blind zitiert werden, im besten Falle irreführend. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sich angesichts der neuen großen Töne der europäischen Gesetzgeber davor scheuen, sich mit dem DSA genauer zu befassen. Wenn ich schon etwas vom neuen Goldstandard für Internetregulierung lese oder vom digitalen Grundgesetz,
das habe ich auch gelesen.
Dann fühlt man sich ja unweigerlich an die große Diskrepanz zwischen dem Jubel 2016 über die DSGVO und dem Real Life DSGVO. Ausschnitte davon haben wir ja gerade von dir gehört. Ja. Denken und befürchtet dann eher Bürokratie als jetzt wirklich eine Verbesserung der Rechtsdurchsetzung.
Ja. Und was steht denn jetzt in der Verfassung des Internets drin?
Die Verfassung, unsere Magna Carta. Vielleicht ein paar Basics: reguliert werden sollen vor allem die großen Plattformen. Es gibt ein paar abgestufte Regelungen. Insofern unterscheidet sich der DSA schon ein bisschen von der DSGVO, die ja erstmal one size fits all für den kleinen Verein bis zur Google alle betrifft. Erfasst sind letztlich aber auch nach dem DSA erstmal alle Informationsmittler, also gerade nicht nur Amazon und Meta und Google und Apple, sondern auch Unternehmen, die Informationen aggregieren, aufbereiten, kleinere Netzwerke, Host-Provider, also auch viele unserer Mandanten. Übrigens auch mein geliebtes Twitter, das ja nun seit gestern Abend, wie wir wissen, Elon Musk gehören wird. Man darf gespannt sein, ob er sein Full Freedom of Speech Approach da wird durchhalten können gegen DSA und NetzDG. oder der Schiffbruch erleidet. Es soll ein paar Ausnahmen geben für kleinere Unternehmen. Wie viel wert die Ausnahmen wirklich sind, wird man erst am finalen Text sehen, der übrigens noch nicht vorliegt. Das finde ich jetzt auch interessant, dass man da jetzt also den ja erstmal noch sozusagen in die finale Form gießen muss. Bis jetzt ist nur bekannt, dass es dort eine Einigung gegeben hat und dass so ein paar inhaltliche Verschiebungen in den letzten Wochen offenbar gegeben hat. Aber in welche Richtung die gehen, kann man immer nur von den Aussagen einzelner an den sozusagen Verhandlungen Beteiligten.
Die Leute freuen sich ja schon darauf,
die Leute sind schon ganz happy, dass das jetzt alles so toll ist. Ja, aber an den Ausnahmen sieht man eben, bei der DSGVO hieß es auch, es gibt Ausnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen. Und in der Praxis sieht man, wer dann eben doch alles in ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen muss, obwohl da so eine Ausnahme drin ist mit erst ab 250 Mitarbeitern. Ja, viele Ausnahmen in der DSGVO sind eben Scheinausnahmen. Was steht noch drin? Plattformen, Provider sollen illegale Inhalte praktisch auf erstes Anforderungen einer staatlichen Behörde, auch aus dem EU-Inland, also aus französischer Provider, muss dann eben auch auf Anforderungen einer staatlichen Behörde sperren oder blockieren. Da reicht der Kanon von gravierenden Rechtsverletzungen wie Darstellung von Kindesmissbrauch über Hate Speech zu Urheberrechtsverletzungen. Und da, bei den letzten beiden sieht man ja schon, wie unterschiedlich da auch die Meinung sein mag, ob das jetzt Hate Speech ist, strafbar ist, ob das eine Urheberrechtsverletzung ist oder nicht, ob es da vielleicht nach nationalem Recht möglicherweise eine Ausnahme gibt oder nicht. Da scheint mir die Schwierigkeiten bei der Umsetzung auch vorprogrammiert.
Ja, also irgendwie erinnert mich das auch an Diskussionen hinsichtlich Overblocking etc., dass wie bei dem Upload-Filter, dass quasi schon von vornherein so Standards festgesetzt werden, vielleicht auch so Schlagworte, wie beispielsweise auch kürzlich bei TikTok veröffentlicht worden ist, dass es Schlagworte gibt, die ja gar nicht erst veröffentlicht werden in den Kommentaren.
Ja. Also Upload-Filter ist ein gutes Stichwort. DSGVO hatten wir schon. Das Verhältnis des DSA zu den anderen Verordnungen, Richtlinien, die wir nun in der EU mannigfaltig haben, muss man sich auch nochmal anschauen, wie das eigentlich dann, in welchem Verhältnis die dann eigentlich da zueinander stehen sollen. Die Plattformen sollen, insofern versucht man dann schon, das neutral, technikneutral oder inhaltsneutral zu formulieren. Die Plattformen sollen gewerbliche Kunden einwandfrei identifizieren können und auch eine Rückverfolgbarkeit möglich machen, dass dann eben die Rechtsdurchsetzung tatsächlich einfacher ist als es vielleicht bisher ist. Für Privatkunden soll dagegen weitgehende Anonymität gelten. Auch hier jemand, der seit den 90er Jahren Verbraucherschutz macht, von Unternehmensseite. Ja, die Abgrenzung ist eben auch gerade in Zeichen der Creator Economy auch schwierig. Ja, ist eine Influencerin, ist die jetzt gewerblich? Muss die jetzt sich dort bei TikTok oder Instagram mit ihrer vollen Anschrift melden dann eben auch für Leute, die das vielleicht ausnutzen wollen, erreichbar sein? Da gibt es also aus meiner Sicht auch viele Themen, die auch jetzt in dem DSA, so wie ich ihn jetzt jedenfalls gelesen habe, nicht wirklich adressiert sind. Es wird Sonderregeln geben für sehr große Plattformen und Suchmaschinen. Das ist ja auch so ein bisschen Kernstück des DSA von Anfang an in der Diskussion gewesen, die eben als relevant für die öffentliche Meinungsbildung gelten. Google, Facebook und etc. Die müssen jährlich eine Risikobewertung, da ist sie wieder. vornehmen. Und tatsächlich, ob das jetzt so ein weiteres Bürokratiemonster wird, wo man mehr oder weniger standardmäßig den Bericht des letzten Jahres hernimmt und fortschreibt.
Und das Kreuzchen ein bisschen woanders sitzt.
Genau, die Kreuze. Und sollen sich halt überlegen, welche Folgen der Design ihrer Services, die verwendeten Algorithmen und die Funktionsweise insgesamt für alle möglichen Dinge und darin für die Meinungsfreiheit und den Jugend-, Verbraucher-, Datenschutz haben und das sozusagen aufschreiben und transparent machen. Insgesamt gibt es auch ein paar weitergehende Transparenzpflichten. Zum Beispiel sollen die Plattformen, auch da war einer der beteiligten Verhandlungsführer ganz stolz darauf, das durchgesetzt zu haben, sollen also angeben, wie viel Personal sie für Moderationstätigkeiten, die dann sozusagen die Erlaubten von den bösen Inhalten abgrenzen, tatsächlich also abgrenzen und entscheiden sollen, tatsächlich einsetzen. Ja, das ist ja bisher ein bisschen im Dunkeln, wer da jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im dunklen Keller sitzen muss und sich diese schrecklichen, teils wahrscheinlich sehr schrecklichen Inhalte angucken muss und entscheiden muss, ob das jetzt geblockt wird oder nicht. Du hast ja schon angesprochen, Overblocking, ja, wie da jetzt nach dem DSA einen Ausgleich geschaffen werden soll zwischen der von Elon Musk hochgehaltenen Meinungsfreiheit und der Sperrverpflichtung und wie man eben das aus dem deutschen Netz ja prognostiziert und auch eingetretene Overblocking verhindern will, habe ich bis jetzt dem DSA auch nicht entnehmen können. Da wird es also aus meiner Sicht die gleichen Themen geben, die sie bis jetzt auch gab, Internetgrundgesetz oder her.
Ja. Und gibt es auch im DSA, gibt es auch Regulierungen zum Tracking?
Erstaunlicherweise ja. Ich finde es ja einigermaßen absurd, dass jetzt die EU-Kommission und der Rat und alle Beteiligten in Brüssel seit wirklich Jahren über eine Novellierung der E-Privacy-Richtlinie hin zu einer E-Privacy-Verordnung diskutieren, wo ja genau dieses Thema Cookies, Tracking, personalisierte Werbung diskutiert wird und dort nicht zu einer Einigung kommen. Und jetzt im DSA dann doch vielleicht Minimalkonsens erreicht zu sein scheint. Ein Verbot personalisierter Werbung, wie ja zwischendurch im Gespräch war, wird es nicht geben, aber Daten von Minderjährigen und bestimmte sensible Daten sollen eben für die Personalisierung nicht mehr verwendet werden. Es gibt wohl auch Regelungen zu Cookie-Bannern und zu der Art der Abfrage von Einwilligungen. Muss man auch den finalen Text angucken,
und wo das da eigentlich hingeht. Wie genau weiß denn dann das Internet, dass dieser Nutzer minderjährig ist?
Ja, gute Frage. Genau das habe ich mir auch gefragt, als ich es gelesen habe. Das ist ja auch ein Standardproblem, den viele dadurch adressieren, dass sie in ihrer AGB schreiben, du musst 18 sein, um hier teilzunehmen.
Okay, das wird sie alle aufhalten.
Genau, da kennen wir ja unsere minderjährigen Freunde, dass die das dann auch lesen und den Dienst dann nicht nutzen. Da wird man in der Tat schauen müssen, ob es dort dann eine Abfrage gibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jetzt erstmal identifizieren muss und ein Postident-Verfahren durchlaufen muss, damit ich personalisierte Werbung in Zukunft
erzeuge. Ja, das widerspricht doch zu dem, was du zuvor gesagt hast. Das ist eigentlich das gewerbliche Personen, also gewerblich tätige Personen sich identifizieren sollen, aber Privatpersonen anonym bleiben sollen, außer sie sind 17, ja, genau. Dann müssen sie sich dann müssen sie sich ausweisen. Aber wie meinst du denn, wie geht das denn jetzt weiter? Also mit der DSA
überall greift und wirksam ist. Also es wird ja eine Verordnung, ne? Genau wie die DSGVO. Das heißt, der Digital Services Act wird in allen Mitgliedstaaten von Portugal bis Schweden unmittelbar gelten. Dazu muss jetzt erstmal die jetzt erfolgte Einigung formal vom Europäischen Rat und auch noch bestätigt und vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Vorher muss sicherlich der finale Text noch verhandelt und dann auch veröffentlicht werden, dass man auch wirklich ein bisschen belastbarer sehen kann, ob das Jubelgeschrei berechtigt ist oder nicht, je nachdem aus welcher Sicht, eher Plattformsicht, Nutzersicht, Anbietersicht, man da drauf guckt, dann muss es also den normalen Gesetzgebungsprozess durchlaufen. Ich habe gelesen, dass das, was ich ein ehrgeiziges Ziel fände, der DSA noch in diesem Sommer beschlossen werden soll. Dann gibt es sicherlich eine Übergangsfrist und dann gilt er. Und bis dahin gilt, was ja nun aus immer gilt, viel Arbeit für Anwälte und Mandanten, die sich damit befassen müssen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein aufregendes Jahr. Also vielleicht werden meine TIAs jetzt hinfällig. Vielleicht kommen die Verfassung des Internets. Also es passiert viel.
Es passiert sehr viel. Wir haben ja auch in unserer Webinarreihe haben Seda und Agnes Anfang des Jahres nur mal kurz dargestellt, was jetzt aus verbraucherrechtlicher Sicht alles kommt. Auch da kann man ja Abende, Tage, Wochen füllen mit. Also wir haben viel zu tun und Mandanten stöhnen in der Tat, was sie jetzt alles eigentlich zuerst machen soll. Die KI-Verordnung steht ja auch vor der Tür. Auch da muss man Folgeabschätzungen übrigens machen. Also das ist jetzt unsere Lieblingsbeschäftigung.
Risikoanalyse.
Genau.
heute sprechen wir über das Thema Forschungsdaten. Und zwar, was bedeutet das genau? Was sind Forschungsdaten? Woher bekommt man Forschungsdaten? Und wie ist das denn genau für den Datenschutz, mit dem Datenschutz? Und unser Gast heute ist Elias Baumann. Elias ist PhD-Kandidat an dem Institut für Pathologie an der Universität Bern in der wunderschönen Schweiz. Er hat seinen Bachelor in München und seinen Master in Berlin gemacht in Computer Science und Informatik. Und er bringt uns jetzt ein wenig die Praxis mit und die tatsächliche Arbeit mit Daten, weil wir sprechen ja immer nur über Daten, aber wir machen ja nichts damit. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir dich heute bei uns haben.
Vielen Dank für die Einladung. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund den Helikopter ab und zu hört, weil ich hier direkt neben dem Inselspital in Bern bin, in der Pathologie. Aber mir geht's sehr gut.
Oh, das macht das dann noch realer, dass du an medizinischen Forschungsdaten forschst. Und was genau machst du bei deinem PhD und wieso machst du das am Institut für Pathologie?
Genau, also in der Pathologie geht's ja generell erstmal um so Gewebemedizin. Also es geht irgendwie um menschliches Gewebe, das irgendwie nicht normal ist. Und in meinem Fall geht es speziell um Krebs, also in meinem Fall sogar um Darmkrebs exklusiv. Das heißt, alle meine Forschungsarbeit beschäftigt sich nur mit Darmkrebs. Und weil ich natürlich nicht Mediziner bin, sondern Informatiker und vor allem mit dem Fokus Machine Learning und Deep Learning, geht es bei mir vor allem um natürlich die Daten. Also es geht vor allem darum, eben medizinische Daten und vor allem aber auch Bilddaten. Also in der Pathologie fallen immer Bilddaten an, weil man quasi eigentlich normalerweise mit dem Mikroskop auf so Glasslides schaut und dann anschaut, wie eben das Gewebe aussieht. Aber das kann man natürlich auch mit dem Computer machen und die Zukunft wird in die Richtung gehen. Und dementsprechend versuche ich, und zwar speziell das Feld Intratumor-Heterogenität in Colorectal Cancer, also in Darmkrebs, mich damit zu beschäftigen und zu schauen, was man da noch für prognostische Faktoren rausfinden kann, um Patienten einfach eine bessere Diagnose zu stellen oder ihnen besser helfen zu können.
Krass, okay. Und dann bist du sozusagen dort ja an der Schnittstelle. Wenn du sagst, du bist gar kein Mediziner, wo kommt dein medizinisches Wissen her? Macht das Machine Learning?
Genau, also die Hoffnung ist, dass ich gar kein... Nein, ist natürlich so ein bisschen für mich extra lernen. Also ich muss einfach, ich meine, ich bin eben PhD-Student, das heißt, steckt auch Student drinne. Das heißt, es gibt auch Kurse, die ich belegen kann und dementsprechend, also ich sitze jetzt auch gerade in der Prüfungsvorbereitung für eine Prüfung im Spezialgebiete der Tumorbiologie, was für mich natürlich so ein bisschen spicy ist, weil ich habe nicht mal die Grundlagen der Biologie, aber jetzt muss ich quasi die Spezialgebiete machen.
Ich wollte gerade sagen, du kennst keinen Knochen im Körper, aber du weißt dann explizit ganz genau, wie so ein Darmkrebs aussehen würde.
Ja, das Coole ist halt, dass man das tatsächlich machen kann. Also man kann sich halt so stark spezialisieren und dann einfach nur diese Dinge wissen. Also ich kenne dann halt eben die verschiedenen Mutationen, die auftreten können bei Darmkrebs. Ich weiß, wie der Darm aussieht. Ich weiß, was man oben und unten ist auf so einem Host-Light-Image. Und das reicht dann eigentlich auch. Also ich habe dann eben auch, ich habe einen Mediziner neben mir sitzen, normalerweise in meinem Büro. Und der kann mir dann auch immer zu Hilfe kommen.
Okay. Jetzt hast du schon gesagt, ihr braucht Bilddaten. Was braucht ihr überhaupt für Daten und welche Qualität müssen die Daten haben, die du da hast? Und ja, wo kommen die her?
Ja, genau. Also erstmal so, was haben wir überhaupt für Daten oder was brauchen wir für Daten? Generell natürlich erstmal Patientendaten. Also es geht hier immer um reale Fälle primär. Also es geht um irgendwelche Fälle, die hier im Inselspital in Bern ankommen unter anderem oder von irgendwelchen Pathologien. Es gibt auch kleinere Pathologien in der Umgebung, die halt ihre Fälle dann eventuell zu uns schicken für nochmal drüber schauen oder sowas. Aber es geht erstmal um echte Patienten und damit geht es auch um Patientendaten. Also es geht zum Beispiel darum, wie lange hat dieser Patient dann noch überlebt? Also zum Diagnosezeitpunkt wissen wir, dass er hier irgendwie vorbeikam. Und dann möchten wir meistens zum Beispiel wissen, lebte der denn 10 Jahre später immer noch? Weil das ist natürlich super relevant, weil dann wissen wir, und dann zum Beispiel auch muss man wissen, ist die Person an dem zum Beispiel Darmkrebs gestorben oder ist die Person aus irgendeinen anderen Gründen gestorben? Also meistens ist es ja dann auch einfach Altersschwäche, weil Patienten mit Krebs eher in den höheren Altersschichten sind. Und das muss man natürlich dann auch wissen. So, über Patientendaten hinaus gibt es natürlich die Bilder, die ich schon angesprochen habe. Also man hat menschliches, genetisches und tatsächlich Tissue, also Gewebematerial. Und dieses Gewebematerial kann man aufnehmen mit einem Scanner. Also man kann quasi das, packt das auf diese mikroskopischen Glasscheiben und kann es in den Scanner stecken und bekommt dann eine Computeraufnahme quasi davon. Das ist allerdings nochmal eine andere Art von Daten als genetische Daten, mit denen ich jetzt primär selbst wenig zu tun habe momentan noch. Das kann aber noch auf mich zukommen, weil das natürlich super relevant ist. Aber die genetischen Daten werden dann nochmal anders gehandhabt und die werden auch anders produziert. Also die kann man nicht mehr irgendwie dann von dem Foto irgendwie inferieren, sondern damit muss man auch das menschliche Gewebe verwenden und daraus dann diese genetischen Daten zu bekommen.
Und wie hast du da so Zugriff darauf? Also du gehst ins Büro, setzt dich an deinen Schreibtisch mit deinem Kaffee und dann loggst du dich ein und dann hast du da quasi so eine Art so eine Plattform von deiner Universität und dann kannst du dir da so die Bilder ansehen oder also wie ist das genau aufbereitet, dass du da diesen Zugang zu hast und kannst du auch explizit nach Sachen suchen?
Also so primär ist es erstmal so, und da geht dann schon so ein bisschen in Richtung Patientenschutz und Datenschutz, dass ich erstmal quasi eine limitierte Version habe von dem, was die Ärzte hier haben, also die Pathologen hier haben. Die haben quasi tatsächlich die kompletten Patientendaten, die wissen auch den Namen und so weiter. Und ich kann quasi für eine verschlüsselte oder eine kodierte eigentlich Version von einem Patienten nachgucken, okay, war denn die Diagnose, die gestellt wurde. Aber es ist auch so, dass ich erstmal nicht einfach irgendwelche Patienten alle verwenden darf, weil die natürlich zustimmen können, nicht zustimmen können und so weiter. Aber prinzipiell habe ich eine sehr große Kohorte an Darmkrebsfällen, die ich erstmal alle durchsuchen kann. Also ich kann da durchstöbern. Meistens geht es natürlich eher darum, gerade in diesem Computer Science Approach Forschung zu machen, nimmt man einfach möglichst viele Daten, weil je mehr Daten man hat, desto mehr Statistical Power hat man, also desto bessere Aussagen kann man natürlich treffen. Das heißt, bei mir geht es dann gar nicht so sehr darum, explizit Daten auszuwählen, sondern eher einfach zu sagen, okay, ich brauche einfach möglichst viel.
Und diese Daten, die haben dann auch so, sind so Merkmalen zugeordnet und dann schaust du dir auch an, was da Gemeinsamkeiten sind und was Unterschiede sind und so. Ah, okay.
Genau, also das beste Beispiel dafür ist, dass man in Krebs einen Staging macht. Ich benutze hier die ganze Zeit englische Begriffe. Ich hoffe, das ist kein Problem, weil ich weiß sie ja meistens auch überhaupt nicht.
Wir kennen sie weder auf Deutsch noch auf Englisch.
Genau, und ich kenne sie nicht auf Deutsch, deswegen müsst ihr einfach akzeptieren, dass sie auf Englisch sind. Genau, also man teilt zum Beispiel Krebs in verschiedene Stadien ein, wie weit der schon fortgeschritten ist. Und das hört man vielleicht auch mal, dass jemand irgendwie Stage 3 irgendwas Cancer hat oder sowas. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Und das hat natürlich bestimmte, wenn man irgendwelche Forschungsprojekte machen möchte, das hat natürlich bestimmte Effekte. Also daran kann man da Sachen schon mal einteilen. Und genau, also sowas zum Beispiel. Oder halt bestimmte Mutationen oder sowas.
Stell mir vor, jetzt sagst du, jemand, der jetzt vor 10 Jahren da eine Darmkrebsdiagnose bekommen hat, kommt jetzt, von dem siehst du jetzt irgendwelche Bilder. Sind die denn, also haben denn die Daten das gleiche Format und die gleiche Qualität? Ich stelle mir das irgendwie, also das beschränkte Umfang, den wir mit Daten zu tun haben, jetzt aus Mandantenprojekten und so weiter, da geht es ja immer darum, dass sie in dem richtigen Format vorliegen. Und jetzt stelle ich mir das irgendwie ziemlich schwierig vor oder stelle ich mir vor, dass das jetzt gar nicht so unbedingt der Fall sein muss, dass du dann da jetzt quasi die immer überhaupt vergleichen kannst, weil es dann ein ganz anderes Format hat. Auch wenn,
Ja, das ist furchtbar. Also das ist wirklich einer der Dinge, die ganz schlimm sind, weil auf der einen Seite, wenn man die tabularen Daten, also die normalen klinischen Daten, irgendwie Alter, Geschlecht, Gewicht, wann ist die Person gestorben oder ist sie überhaupt gestorben und bestimmte irgendwelche Marker, die man auf jeden Fall schon mal gemessen hat, die sind häufig gar nicht vollständig. Also da hat dann irgendwann mal jemand vergessen, es einzutragen. Da gibt es da manchmal die Information gar nicht. Also gerade bei, ob eine Person noch lebt, das wissen wir manchmal nicht. Also ist dann einfach unbekannt, ist dann auch schwierig. Das heißt, die Daten sind schon mal häufig nicht vollständig. Für die Bilddaten speziell, und das gilt wahrscheinlich auch für die genetischen Daten, aber für die Bilddaten speziell, haben sich natürlich die Technologie verändert, wie man die aufnimmt in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und das heißt, die Qualität davon hat sich verbessert. Bedeutet aber auch, wenn ich eben alte Fälle, die irgendwann früher mal gescannt wurden, verwenden möchte, dann wird es schon wieder schwierig, weil die einfach zum Teil furchtbar aussehen. Also die sind einfach wirklich, jemand hat sie gescannt und nicht so wirklich darüber nachgedacht, dass die dann irgendwann später nochmal verwendet werden müssen.
Ein bisschen Datenarchäologie, die du dann betreibst.
Ja. Das Gute ist, dass diese ganzen Fälle, und das ist wahrscheinlich medizinrechtlich einfach so, dass die alle für einen, ich glaube, 10 Jahre oder sowas aufbewahrt werden müssen. Das heißt, das Gewebe, das fixierte Gewebe in dem Fall wird irgendwo unten im Archiv gelagert. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich einen bestimmten Fall nochmal haben wollte, dann kann ich den quasi aufbereiten. Das heißt, ich kann mich selber darum kümmern, dass die Datenqualität stimmt.
Jetzt hast du gesagt, nur, dass ich eine Vorstellung kriege von der Größenordnung. Jetzt hattest du gesagt, naja, die habt ja so viele Fälle und so weiter, da musst du erstmal durcharbeiten. Sind es 100 oder 1000 oder 10.000? Oder wie viel sozusagen unterschiedliche Patienteninformationen könntest du dazu greifen?
Also ich würde sagen, bei uns sind es so in den niedrigen Tausenden. Also das wäre optimal. Das ist dann in der Praxis nicht so, weil eben dann häufig irgendwelche Sachen fehlen oder weil die Sachen nicht aufgenommen sind. Also zum Beispiel hatte ich jetzt eine Forschungsarbeit, wo ich auch nur mit 30 Patienten gearbeitet habe, weil einfach für diese 30 Patienten der komplette Tumor, alle Teile davon aufgenommen wurden. Und das hat natürlich eine andere Bedeutung, als wenn ich jetzt einfach nur die Diagnose für eine Slide haben möchte oder sowas. Das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an, aber generell entweder in den niedrigen Hundertern oder Tausendern.
Okay, und es reicht dir dann sozusagen für deinen Zweck? Also eigentlich nicht, aber man kann schon was mit anfangen sozusagen.
Ja, genau. Also eigentlich reicht es nicht. Optimalerweise würden wir natürlich mit, zum Beispiel, also wenn ich es vergleiche, in Deutschland gibt es deutlich größere Kohorten, mit denen gearbeitet wird, also die dann in höheren Tausendern sind, in den USA dann sowieso nochmal größere Kohorten. Ist natürlich so, je mehr Patienten ich habe, desto einfacher ist es tatsächlich eine Aussage zu machen. Also wenn ich einfach bei 2000 Patienten irgendwas feststellen kann, dann ist es ziemlich sicher, dass das gilt. Während wenn ich halt bei 30 was mache, dann ist es so.
Okay, macht Sinn, haben wir jetzt auch. Wir sind ja jetzt alles Mediziner, seit wir das mit Corona uns ein bisschen befassen mussten. Wissen wir ja jetzt ganz genau, wie alles ist und wie groß Studien sein müssen, damit sie ausgekräftigt sind. Eine Zwischenfrage, wenn wir über Data-Projekte sprechen, dann haben wir immer das Thema, naja, nehmt doch halt synthetische Daten, dann haben wir das ganze Datenschutzthema nicht. Dann müssen wir nicht über Anonymisierung reden und so weiter. Jetzt hört sich, kann ich mir die Frage fast schon selber beantworten. Kannst du nicht auch mit synthetischen Daten forschen? Also mit
Ja, genau. Also das ist natürlich Quatsch, weil ich kann nicht irgendwelche Patientendaten erfinden. Ich kann ja keine, weil wir ja nicht wissen, wie Krebs funktioniert, kann ich keinen Krebs erfinden und dann irgendwas damit behaupten. Es gibt so ein bisschen Bestrebungen, sowas natürlich trotzdem zu machen. Also gerade, das ist vielleicht die einzige Antwort, die ich darauf wirklich geben kann. Diese Variation in der Datenqualität, die kann man natürlich virtuell generieren und damit natürlich arbeiten. Also dass ich quasi Bilder nehme, die ich habe und dann virtuell Variationen davon erstelle und damit dann arbeite, um quasi das schon abzubilden. Aber so wirklich einfach Patienten erfinden, das
ist halt keine Theorie, ne? Ich glaube, das ist der Unterschied, wo man einfach mal so ein bisschen üben kann, um die KI zu trainieren. Ja. Selbst dafür geht's ja wahrscheinlich nicht. Ja. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, wo die Daten herkommen und ob die anonym sind und wieder, ob da jetzt irgendwelche Leute mal eine Einwilligung erteilt haben, jetzt hast du am Anfang gesagt, dein Forschungsschwerpunkt ist so Machine Learning. Sag uns vielleicht noch mal ein bisschen, was der Machine Learning Aspekt ist an dem, was du da forschst. Also wo welche KI gibt es da, die jetzt nach deiner Arbeit schlauer ist als vorher oder dich schlauer macht?
Ja, also im Endeffekt, meine Arbeit ist sehr explorativ, aber es gibt halt ganz viele Dinge, die Pathologen können schon, also die eigentlich auch selber machen könnten. Also sei es zum Beispiel bestimmte Zellen auf einem Bild identifizieren oder sei es bestimmte Bereiche messen oder sei es dann auch bestimmte Faktoren in Zusammenhang setzen. Also bei mir zum Beispiel habe ich jetzt ein Projekt gemacht, wo wir verschiedene Zelltypen auf dem Standard gestainten Bild, also der Standard eingefärbten Mikroskopiebild gefunden haben. Und das können Pathologen erstmal auch, aber es kostet sie natürlich wahnsinnig viel Zeit. Also wenn man diese ganzen verschiedenen Zellen, die dort drauf sind, einzeln markieren muss und entscheiden muss, was ist das jetzt für eine Zelle, kostet super viel Zeit, kann ein Computer natürlich erstens mal nebenher machen, während man sich nicht damit beschäftigen muss, auch viel schneller und wahrscheinlich auch robuster. Das heißt, was mich dann interessieren würde, in diesem Krebs, den ich jetzt hier sehe, wie viele so und so Zellen kann ich finden? zum Beispiel Immunzellen. Also wie ist denn die menschliche Immunreaktion auf diesen Krebs? Und das kann man dann natürlich dann einfach messen tatsächlich und auch dann für ganz viele Fälle. Also ich kann dann eben auch 1000 Fälle nehmen und das messen. Während ein Pathologe müsste dann diese 1000 Fälle alle einzeln anschauen. Das würde natürlich wahnsinnig viel Zeit kosten. Und wenn man dann auch spezielle Details wissen möchte, also zum Beispiel, gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich möchte nicht nur einfach wissen, sind da Immunzellen oder nicht, weil das ist relativ einfach zu sehen, sondern sind da bestimmte Immunzellen. Und dann wird es quasi für den Pathologen einfach nur die Mega-Arbeit, die wir selber nicht machen wollen.
Okay. Und sozusagen, dass der Computer das kann, ist sozusagen der Machine Learning Aspekt da dran, dass du sozusagen dem das erstmal beibringen musst und der das dann irgendwann mal, also so mein Verständnis von Machine Learning ist ja, dass sie dann anhand der Daten, die der Computer bekommt, sozusagen selber besser wird. Durch dein Training.
Also einfach im Endeffekt haben wir quasi Daten, wo jemand das mal gemacht hat, wo jemand mal diese ganzen Zellen beziehungsweise eigentlich nur die Zellkerne annotiert hat. Das heißt, der hat die eingetragen auf Beispielbildern und für ganz viele. Und dann nehmen wir diese eingetragenen, also diese gelabelten Daten quasi, trainieren damit ein Machine Learning Modell. Und dieses Machine Learning Modell soll dann so robust sein, dass es dann weiterhin auch funktioniert auf neuen Daten. Und dann füttere ich da eben neue Fälle rein und bekomme quasi diese verschiedenen Zelltypen dann.
Also quasi, ihr bringt dem so immer mehr Logik bei, dass er das dann irgendwann mal, dass er dann selber laufen kann und selber diese dadurch, dass er das schon so oft gesehen hat, dass er dann den Standardfall sofort erkennt, jedenfalls.
Vor allem eigentlich halt Varianz bei. Also vor allem eigentlich bringen wir quasi bei, also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Tumorzellen finden, die können halt total verschieden aussehen. Und je mehr ich dem Computer sage, so können die auch aussehen, desto mehr lernt er irgendwann quasi Features, lernt er, was macht diese Tumorzelle aus, also was macht diese neoplastische Epithelzelle im Darm zum Beispiel aus. Und das ist eigentlich das, was gelernt wird im Endeffekt.
Okay, spannend. Jetzt hatte ich schon angekündigt und du hast ja auch schon teilweise beantwortet, woher ihr die Daten bekommt. Das sind jetzt schon Patienten eures Hauses oder sozusagen umliegende Pathologien. Da sind jetzt keine amerikanischen Patientendaten bei oder irgendwie, was weiß ich, asiatische, die ihr dann da vergleicht oder einfach mehr Daten bekommt.
Also für manche Forschungsprojekte passiert sowas, weil man natürlich so quasi es organisieren kann, dass man tatsächlich auch auf Daten arbeiten kann von anderen, also auch außerhalb der Schweiz in meinem Fall, Instituten. Aber das ist natürlich eben rechtlich einfach nochmal eine ganze Ecke komplizierter, weil man dann halt Patientendaten außerhalb des Landes irgendwo hin bewegt. Aber prinzipiell sind die Daten werden die hier erstellt, beziehungsweise weil die Pathologie eine Dienstleistung in diesem Fall ist von dem Inselspital, was so ein bisschen historische Gründe hat. Ich weiß auch nicht so genau, warum das so ist. Aber sind die Daten erstmal vom Inselspital erhoben. Das Inselspital ist zwar das Universitätsspital, gehört aber nicht direkt zur Universität. Und wir gehören zur Universität. Das heißt, da gibt es auch noch immer so ein bisschen so Hürden und Hindernisse zu überbrücken. Aber prinzipiell werden die Daten erstmal bei uns erhoben. Also das sind Patienten, die hier irgendwie ankommen und bei uns diagnostiziert werden.
Und dementsprechend wisst ihr auch, wer die Patienten sind. Wenn du sagst, wenn da sozusagen Informationen fehlen, dann ist das jetzt schon nur noch halb so gut für dich, weil du, was weiß ich, Geschlecht und dann eben auch möglicherweise tatsächlich wissen musst, wer die Person ist. Warum ist es wichtig? Warum könnte man nicht wenigstens den Namen weglassen?
Also der Name wird weggelassen tatsächlich. Das heißt, die Daten sind in dem Sinne kodiert oder verschlüsselt. Ist also die Ärzte können tatsächlich den Namen sehen natürlich, weil die tatsächlich den Patienten haben, aber ich als Forschender habe keinen Zugriff auf diesen Namen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ich Zugriff auf nicht die Adresse, aber so den Wohnort zumindest habe. Das ist nicht so wirklich was ich irgendwie eigentlich bräuchte oder wissen sollte. Aber es steht auf jeden Fall da, es ist wahrscheinlich einfach rechtlich so geregelt, dass der Name halt weg muss und dann gilt es als verschlüsselt oder als kodiert. Ja. Aber ich muss natürlich den Patienten zuweisen können, weil wenn ich hier so ein Foto habe von irgendeinem Gewebe und dann nicht mehr weiß, was für ein Patient es war und nicht weiß, wie lange der überlebt hat, dann ist das natürlich, ist halt sinnlos. Ja.
Also es ist quasi wichtig für dich, dass du brauchst keinen Klarnamen etc., weil das irrelevant ist natürlich für die Krankheit, aber es ist schon wichtig, dass du genügend so persönliche Angaben hast, dass du auch diese ganzen Merkmale zu der Krankheit richtig lesen kannst, quasi, weil ja auch, wie du auch vorhin gesagt hast, das Alter auch sehr wichtig ist und so der Gesundheitszustand wahrscheinlich auch, um dann auch zu sehen, wie wahrscheinlich ist es, dass man diese Art von Darmkrebs bekommt oder so. Wahrscheinlich hast du ja auch Daten irgendwie über so Rauchen oder so andere Vorerkrankungen und so. Also genau. Das sind ja schon so viele Parameter, die da mit einspielen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es auch wahnsinnig schwer ist, solche Daten so vollständig zu anonymisieren. Also so, dass es keine Möglichkeit und keinen Schlüssel quasi gibt, um rauszufinden, zu wem ist dieses Bild gehört, weil man ja so viele Infos eigentlich auch über den Patienten braucht.
Ja, genau. Also ich glaube, die generellen nicht genetischen Patientendaten können sowieso immer anonymisiert verwendet werden. Aber, also zu Forschungszwecken, that is. Aber erstmal ist es so, dass wenn ich anonymisierte Daten habe, dann kann ich damit im Grunde genommen nicht so wirklich was anfangen. Ja. Also ich könnte wahrscheinlich trotzdem irgendwie eine Hypothese noch daraus generieren. Aber das funktioniert
also rechtlich,
nicht.
Also rechtlich kannst du ja dann jedenfalls dann nicht von Anonymisierung sprechen, wenn es sozusagen einen Zeitablauf gibt. Ne? Und wenn du jetzt neue Daten dazukommen, ein neuer Zustand, neue Bilder des gleichen Tumors, jetzt Monate später, dann ist ja essentiell, dass du das zuordnen kannst. Und damit ist können wir allenfalls noch von Pseudonym sprechen. Oder wie du es gesagt hast, jetzt kodiert. Aber anonym sind die Daten, zumal wenn es genetisches Material ist, dann sowieso schon mal nicht. Nicht mit der Folge, jetzt juristisch, ne, dass halt irgendwie der Datenschutz gilt. Ja, also euer DSG, unsere DSGVO und dementsprechend man sich darum sich logischerweise fragen muss, das hast du ja vorhin gesagt, ja, anonym kann man alles machen, bloß wir sind halt nicht im anonymen Bereich und deshalb muss man sich logischerweise fragen, dürfen wir das überhaupt?
Was ist der Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung? Bei der Pseudonymisierung personenbezogener Daten werden die Daten in einer Weise verarbeitet, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, der Personenbezug aber grundsätzlich noch herstellbar ist. Von Anonymisierung spricht man, wenn mit vernünftigen zur Verfügung stehenden Mitteln eine Zuordnung zu einer natürlichen Person nicht mehr vorgenommen werden kann.
Und jetzt vielleicht mal sozusagen zu dem Thema, warum dürft ihr das und wie viel kriegst du eigentlich davon mit? Also da liegt ja auf der Hand, dass die Leute einwilligen oder die Frage, willigen die immer ein in die Verarbeitung der Daten durch jetzt bei dich zum Beispiel und deine Kollegen?
Also durch mich? Also das ist natürlich so, solche Sachen werden immer in Projektanträgen schon mal geregelt. Also das sage ich erstmal von vornherein. Das heißt, ich selber habe nie einen Projektantrag gestellt. Ich bekomme das aber gerade mit bei einem Kollegen von mir, wie das so ist, wenn man das macht. Aber das heißt, viele solche Dinge werden vorher geregelt, dass man quasi vorher definiert, mit was für Daten werde ich arbeiten und in welcher Form liegen die vor. Und in der Schweiz gibt es eine explizite Regelung dafür. Und zwar gibt es da zwei Teile. Also einmal gibt es so einen General Consent, den man, also wenn man quasi in die Klinik reinkommt und es wird Gewebe entnommen, dann gibt es einen General Consent. In Deutschland gibt es, glaube ich, als Broad Consent mittlerweile auch, ist aber im Grunde genommen genau das Gleiche. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass man widersprechen kann für die Anonymisierung von seinen eigenen Daten. Also weil die eigenen Daten, also die nicht genetischen Daten werden immer anonymisiert und gespeichert für Forschungszwecke. Und man kann dem dann nochmal widersprechen. Das heißt, man kann quasi blockieren, dass die eigenen Daten überhaupt verwendet werden.
Ah, aber quasi die Grundlage ist bei nicht genetischen Daten, dass man auch quasi die Daten noch verarbeitet, außer der Patient dann sagt dann so, halt, ich möchte das jetzt nicht. Mhm. Ah, okay. Genau. Und also dann gibt es quasi auch so Templates, also so Vordrucke und dann ist das alles so generisch und dann habt ihr da, dann wird das irgendwo in der Verwaltung abgeheftet oder dass man dann schön diese Einwilligung oder diesen Widerspruch hat, damit, falls der Patient 5 Jahre später sagt, ach, übrigens, ich weiß nicht, ob ich da widersprochen oder eingewilligt habe, dass man das zücken kann zum Beweis.
Ja, genau. Also es ist noch interessant auch zu wissen, dass es diesen General Consent erst seit 2013 gibt. Vorher wurde einfach
erhoben.
Also wenn es Daten angefallen sind, dann wurden die einfach verwendet und niemand wurde gefragt. Und das heißt, also in der Schweiz gibt es diese Möglichkeit, da überhaupt zuzustimmen beziehungsweise zu widersprechen, erst seit dann. Also das ist interessant. Und genau, also
es ist ja so ein bisschen Gemengelage, ne? Diese Datenschutzkomponente ist natürlich wichtig. Jetzt aus deiner Forschungssicht scheint mir irgendwie nahe zu liegen, dass man sozusagen den Forschungsaspekt und den, wir wollen ja sozusagen der Behandlung von Darmkrebspatienten helfen, dann, dass man die dann eben tendenziell höher gewichtet, ne? Und ich meine, wir haben ja dieses Thema bei der Organspende seit Jahren hier, ne? Wenn du die Leute fragst oder wenn du ihnen freistellst, eine Einwilligung zu erteilen und wenn du halt es notwendig machst, dass eine Einwilligung erteilt wird, dann kriegst du halt ganz andere Zustimmungsraten, als wenn du es andersrum machst und sozusagen die auf eine Widerspruchslösung rausläufst. Ne? Und so ist es dann natürlich auch. Ne? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass man dort die Möglichkeit hat, zu widersprechen. Und jetzt ist es ja bei euch offenbar dann so geregelt, dass dann halt einfach eine generelle Einwilligung erteilt wird und man dann die widerrufen kann. Das ist bei Einwilligung immer so. Sonst macht es ja auch keinen Sinn. Schon dafür sorgt oder jetzt sagen wir mal der Forschung nicht zusätzliche Knüppel zwischen die Beine wirft, da sollten wir eigentlich schon auch alle ein Interesse dran haben.
Ne? Ja, weil auch zu viel Einwilligungen und Einwilligungsmanagement, also wenn man quasi dann mehr Geld da rein investiert, die Einwilligung zu verwalten, statt zu forschen, ist widerspricht ja dann auch irgendwie wieder dem Sinn und Zweck davon, auch insbesondere weil, weiß ich nicht, insbesondere in dem Gebiet, in dem du forschst, geht es ja irgendwie auch mit den Erkenntnissen, die man da gewinnt, für Menschen auch im Leben und Tod im Zweifel. Also dass es halt auch sehr, sehr, also sehr wichtig ist. Und also ich will jetzt nicht Marketing kleinreden, weil es auch für sich wichtig ist, aber das sind ja ganz andere Zwecke, die da verfolgt werden. Und in dem Fall ist es natürlich irgendwie dann auch eigentlich umso interessanter, inwieweit man da auch abwägt, wie weit so ein Interesse daran vorliegt, dass man diese Daten hat und inwieweit das Interesse von einem Patienten ist, dass er dann auf keinen Fall möchte, dass seine Gesundheitsdaten da verarbeitet werden oder er möchte nicht, dass Menschen sein Darmkrebsprofil sehen.
Ja, genau. Eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, und dann sage ich noch was anderes dazu, ist, dass es auch noch die Variante gibt, quasi zwischen Widersprechen und Einwilligen ist einfach nur informiert. Das heißt, wenn Patienten darüber informiert werden, dass sie diesen General Consent, dass es den gibt und dass sie widersprechen können auch, dann bedeutet es schon, dass man, also wenn sie informiert wurden, dann bedeutet es, dass man ihre Daten verschlüsselt verwenden kann. Das heißt, es wurde noch so eine quasi eine Möglichkeit geschaffen, dass man auf ihren Daten schon arbeiten kann, obwohl sie sich in dem Sinne noch nicht entschieden haben. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass Leute im Nachhinein noch widersprechen können. Das heißt, es kann sein, dass ich schon an einem Projekt arbeite. Und dann irgendwann später kommt aber jemand auf die Idee und sagt so, nee, aber halt mal, ich möchte nicht, dass ihr hier in meinem Darmkrebs forscht oder sowas. Und dann schaue ich auf einmal irgendwann nochmal nach bei meinen Patienten und sehe, oh, ich darf diesen Patienten gar nicht verwenden. Und vielleicht war das gerade der interessanteste Patient in der Kohorte. Und dann heißt es aber leider, nee, den dürfen wir nicht verwenden. Und das ist ja auch erstmal deren Person das Recht. Also das ist ja dann für mich halt doof, für die Person okay. Das andere Interessante ist noch,
ganz kurz da dass noch, es einen... Ganz kurz noch da noch eingehakt. Das heißt, du an deinem Patienten oder an den Daten des Patienten hängt so ein Flag, ob der eingewilligt hat, widersprochen hat oder doch gar nichts gesagt hat sozusagen. Und das siehst du dann.
Genau. Und dann kann das ja so schwebend sein. Und dann ist man angespannt, dass er jetzt noch widerspricht. Ich liebe diese Daten.
Ja, also die Anzahl der Menschen, die tatsächlich widersprechen, ist relativ gering. Deswegen ist das, also es ist nicht so, dass Leute die ganze Zeit sagen nein. Aber ich meine, man kann sich das ja ungefähr vorstellen. Es gibt genügend Leute, die halt dann denken so, oh Gott, ich möchte nicht, dass jemand hier irgendwie mit meinen Daten arbeitet oder sehr extrem sind.
Ja. Es gibt Leute, die widersprechen der Verarbeitung der Daten zu Werbezwecken. Die will keine Post bekommen und schreiben irgendwo hin. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass Leute sagen, ich möchte nicht, dass man mit meinen Gesundheitsdaten forscht. aber ja, der Sinn natürlich ein anderer. Sorry, jetzt aber zu deinem anderen Punkt.
Ja. Genau, also es gibt im Humanforschungsgesetz in der Schweiz extra noch die Klausel, selbst wenn Leute, also da geht es dann speziell um genetische Daten, weil für genetische Daten, wenn die Personen nur informiert sind, dann darf man da trotzdem nur auch quasi auf anonymisierten Daten arbeiten, weil die quasi nochmal gesondert behandelt werden gegenüber den normalen, in Anführungsstrichen, Patientendaten. Dafür gibt es aber extra einen Artikel, wenn man quasi verschiedene Sachen erfüllt hat. Das heißt, die Person ist es der Person nicht zuzumuten und quasi das Gewicht der Forschung, also die Wichtigkeit der Forschung ist hoch genug, dass wir dann trotzdem quasi verschlüsselt die Daten, also die genetischen Daten vor allem, verwenden können. Das heißt, es gibt einen Artikel, den man verwenden kann, wenn man ein Forschungsprojekt hat, das man als wichtig genug ansieht, in Anführungsstrichen, und aber keine explizite Einwilligung vom Patienten hat, kann man trotzdem damit forschen. Das heißt, es gibt da
sowas Ähnliches gibt es jetzt im deutschen BDSG auch, ist jetzt speziell für Forschungsdaten sozusagen, für wissenschaftliche Forschungszwecke genau genommen, wo man dann eben auch ohne Einwilligung für wissenschaftliche Forschung zulässigerweise die Daten verarbeiten darf. Und dann kommt das, was immer kommt, wenn die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und die Interessen des Verantwortlichen, in dem Fall also euch, an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Person, also mich als meine als Patienten, an einem Ausschluss erheblich überwiegen. Ne? Also es muss halt, darf jetzt nicht nur nach 15 Forschungsprojekt sein, sondern man muss sagen, bisschen wie du es vorhin gesagt hast, ne, wenn er jetzt irgendwie, was weiß ich, der Patient verstirbt, bevor er seine Einwilligung erteilt hat, und du sagst, das ist jetzt hier aber sozusagen der wichtigste oder einer von den beiden wichtigsten in der ganzen Kohorte, dann macht es natürlich, dann wäre das sicherlich was, worauf man sich da berufen kann. Ja.
Genau.
Was sind Forschungsdaten? Eine Definition des Begriffs der Forschungsdaten gibt es in der DSGVO nicht. Entscheidend ist der Zweck der Datenverarbeitung. Von einem wissenschaftlichen Forschungszweck geht man aus, wenn zielgerichtet neue Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Wissenschaftliche Forschung ist dabei unabhängig von Personen und Einrichtungen und kann von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Personen oder Unternehmen betrieben werden, solange wissenschaftliche Methoden zur Anwendung kommen, um einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Neben der Grundlagenforschung, die dem allgemeinen Fortschritt der Wissenschaft dient, werden davon auch die angewandte Forschung und die Auftragsforschung erfasst. Okay, das war jetzt sozusagen schon mal das Einwilligungsmanagement, fand ich schon mal interessant, dass ihr das dann eben, also interessant, aber dann auch irgendwie logisch, dann auch seht und dann auch selber sozusagen euch dran halten müsst, die dann sozusagen auszusortieren und dann mit diesen Daten dann gegebenenfalls, wenn dann Widerspruch kam, nicht weiter verarbeiten können. Wie ist es denn jetzt generell, jetzt bist du ja noch relativ frisch dabei, wenn ich das so sagen darf, in der Forschung, aber wie viel Raum nimmt denn jetzt so diese rechtliche Diskussion jenseits unserer Diskussion gerade eigentlich bei euch ein? Also spricht man darüber, oh naja, da brauchen wir jetzt hier noch eine Einwilligung, oder ist es einfach so klar, oder wie ist da so die das Verhältnis zum Recht jetzt aus eurer Forschungssicht?
Ja, also ich glaube, es wird schlimmer, je höher man in den akademischen Rängen sich nach oben bewegt, weil als Doktorand muss ich keine eigenen Forschungsprojekte beantragen, sondern eben ich habe mein Blanket-Forschungsprojekt quasi, hinter dem ich erstmal so ein bisschen machen kann, was ich möchte.
Wo schon rechtlich aber alles so geklärt ist.
Ja. Genau, ja. Jetzt kriege ich aber bei dem Kollegen von mir, der neben mir sitzt, mit, wie der die letzten anderthalb Jahre oder sogar zwei Jahre damit beschäftigt war, einen Ethikantrag zu schreiben. Und in dem Ethikantrag wird auch quasi die datenrechtliche Sache geklärt. Und das sind zwei Jahre jetzt schon. Das heißt, da wird ewig einfach Zeit reingesteckt und Arbeit, das alles richtig zu formulieren, korrekt aufzuschreiben. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass, also er sitzt da einfach ewig dran. Das sind Tage, wo er dann wieder irgendwelche Sachen schreiben muss, wo er sich dann wieder mit irgendwelchen Leuten, und in der Schweiz ist es noch doppelt schlimm, weil jeder Kanton eine eigene Ethikkommission hat. Also das heißt auch noch unter Umständen eine eigene Rechtslage.
Mit Föderalismus
gibt es auch
in Deutschland.
Und er möchte eine Studie machen, wo er Patienten aus der ganzen Schweiz halt verwendet. Das heißt, jede von diesen Ethikkommissionen muss einmal geklärt sein. Das heißt, es ist gerade bei sowas ist es natürlich furchtbar. Man möchte forschen, man möchte nicht sich zwei Jahre damit auseinandersetzen, überhaupt zugelassen zu werden für diese Forschung.
Ja.
Gut, da sind natürlich wahrscheinlich nicht nur rechtliche Sachen, die das jetzt verlängern. Das ist das Hauptthema, dürften ja die finanziellen Mittel dann auch sein, dass man das bewilligt bekommt, dann so ein Forschungsprojekt und so weiter. Aber noch kurz zur Praxis. Der Kollege, rennt der dann da zu eurem Justiziariat und lässt sich da beraten rechtlich? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder muss er sich das aus den Fingern saugen? Oder
nee, genau. Also er muss das natürlich nicht, also er muss halt Dinge schreiben, er muss das quasi klären, dass Also weil er ist ja quasi verantwortlich fürs Projekt und weiß ungefähr, was er machen möchte auch mit den Patienten und so, was eben auch so genetische Materialerhebung und sowas angeht. Aber natürlich hat die Uni eine Rechtsstelle, die sich damit beschäftigt und also das Krankenhaus hier, das Inselspital wahrscheinlich auch. Ja. Und dann selbst die Ethikkommission selber hat natürlich ein Interesse daran, dass diese Forschungsprojekte stattgegeben werden. Das heißt, die werden natürlich auch helfen. Gleichzeitig wissen sie aber, dass sie rechtlich gebunden sind und möchten das natürlich korrekt über die Bühne bringen.
Okay. Hast du den Eindruck oder hörst du von Leuten, dass das jetzt irgendwie anderswo, jetzt im goldenen Amerika oder so, anders ist oder in China, dass man halt da deutlich weniger Wert auf diese rechtlichen Themen legt und deshalb vielleicht Leute dahin wandern wollen oder auswandern wollen?
Also es ist ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man möchte einerseits die eigenen Menschenrechte und die eigenen Personenrechte möglichst haben.
Ja, stimmt.
Und gleichzeitig, also das ist halt immer mal so ein bisschen, da wo die Patientenrechte weniger stark sind, sind meistens halt auch die sonstigen persönlichen Rechte irgendwie weniger stark. Und deswegen ist das immer so eine Abwertung, die man halt machen muss. Also muss das halt irgendwie selber entscheiden. Was natürlich klar ist, und das ist vielleicht wichtiger, die USA ist wahnsinnig attraktiv deshalb. Also die USA hat, da funktioniert das ein bisschen anders, weil Patienten gehören einfach dem Krankenhaus. Das heißt, alle Patientendaten gehören dann einfach dem Krankenhaus und dann können die damit machen, was sie wollen. Und wenn man dann an einem großen Krankenhaus in den USA irgendwo arbeitet, fallen dann natürlich tausende Fälle von Darmkrebs wahrscheinlich sogar jedes Jahr an. Das heißt, man hat einfach gigantische Datenmengen, muss sich nicht darum kümmern, dass da irgendwer zustimmt und muss sich im Endeffekt dann nur noch um Funding kümmern, was auch nicht so schwer ist, weil Leute in den USA einfach bereiter sind, Geld für Forschung auszugeben und gerade für Krebsforschung. Andersrum würde ich jetzt nicht sagen, dass es Leute wahnsinnig zum Beispiel nach China zieht, wo die Regelungen garantiert auch nicht strikter sind, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute nicht so wirklich Lust haben auf den Forschungsbetrieb dort auch, weil es halt auch ein anderes Forschungsklima ist. Und weil es halt auch unter Umständen, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, dass man irgendwelche Sachen dann nicht sagen darf in seinen Forschungsarbeiten.
Oder mal 6 Wochen in Lockdown muss, weil 5 Leute Corona haben.
Ja, genau.
Nicht so schön für sein Forschungsprojekt.
Also jetzt sowieso umso mehr.
Gut, aber das zeigt ja das Totalitäre da dran. Ne?
Aber das, was du nochmal zu den USA zurück, also das, was du jetzt geschildert hast, klingt ja eigentlich auch so attraktiv, um diese Daten einfach zu kaufen, dass ich dann ein Krankenhaus anfrage, so, hallo, ich hätte gerne 1000 Darmkrebsdaten, ganz liebe Grüße, Elias. Also das, dann kommst du ja eigentlich an Daten auch.
Ich bin mir nicht sicher, wie das dann geregelt ist. Also da könnte ich jetzt nur irgendwas erfinden, deswegen sage ich einfach gar nichts dazu. Aber also da weiß ich nicht, wie die Regelung ist, ob man das dann einfach darf oder ob das anders geregelt ist. Aber prinzipiell, die Daten sind erstmal Krankenhauseigentum.
Okay, gut, da stellt sich natürlich dann die Frage, da wird dann auch der Schweizer Datenschutz ein Wörtchen mitreden, weil du ja dann auch personenbezogene Daten, wenn auch von im Zweifel US-Bürgern, verarbeitest. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob du das darfst. Dann ist das wahrscheinlich nicht ganz so leicht. Vielleicht letzte Frage, jetzt bist du ja Deutscher in der Schweiz, wie so viele. Weißt du, ob es dort gravierende Unterschiede gibt zwischen Deutschland und der Schweiz? Oder ist es mehr oder weniger vergleichbar? Du hast es ja schon ein bisschen mit dem Broad Consent und dem General Consent und so angesprochen.
Und auch deiner Erfahrung nach, weil du hast ja auch in Berlin deinen Master gemacht und hast ja auch an der Uni gearbeitet. Also so, dass du das Gefühl hast, dass mit Daten anders umgegangen wird? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich gleich?
Also es gibt halt in der Schweiz dieses Humanforschungsgesetz explizit, also wo jemand mal hingegangen ist und das alles aufgeschrieben hat. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, in der Form nicht, also nicht in der gleichen Form auf jeden Fall. In Deutschland wird das, glaube ich, alles so ein bisschen mehr über die DSGVO geklärt, was einfach Datenschutz angeht. Ja. Und ich weiß, dass es hier eben diese mehrstufige General Consent, Informed Consent Sache gibt, also in der Schweiz. Während in Deutschland wird einfach ein Broad Consent abgegriffen bei Patienten. Da gibt's, also das ist einfach, was passiert. Am Anfang von dem Klinikeintritt bekommt man so einen Zettel und dann hat man quasi einfach seine Rechte mehr oder weniger abgegeben. Und dann kann damit einfach gearbeitet werden. Und zwar ich denke mal verschlüsselt, das weiß ich aber.
Also es gibt in Deutschland auch so ein Gendiagnostikgesetz, was da jetzt die Einzelheiten sind, ist jetzt auch nicht gerade so mein Spezialgebiet, aber insofern so vergleichbare Sachen gibt's schon. Mit der generellen Einwilligung, da staunt man ja jedes Mal, wenn man irgendwo mal ins Haus muss oder zum Arzt muss. Wenn wir uns überlegen, wie wir hier Werbeeinwilligungen für eine große Versicherung formulieren und welche Gedanken wir uns da machen, und dann geht man da, ja, die darf nicht zu lang und ein bisschen transparent sein, oder geht man da irgendwie zum Arzt und muss dann da in der Hektik am Schalter, ja, unterschreiben Sie hier hinten rechts, und Sie können sich auch gerne da hinsetzen und das in Ruhe durchlesen, aber wenn Sie nicht unterschreiben, werden Sie nicht behandelt. Das ist halt schon so ein bisschen okay. Aber andererseits ja dann auch irgendwie notwendig, dass man so einen Krankenhausbetrieb oder einen Arztbetrieb auch irgendwie handelbar macht und da jetzt nicht individuelle Verhandlungen zu Einwilligungen anstellt. Ne? Elias, ich fand's super. Vielen, vielen Dank für den Blick in die Forschungspraxis.
Gerne.
Leonore, wir haben, glaube ich, viel mitgenommen.
Ja, auf jeden Fall auch danke, dass du das auch sehr verständlich für so Laien wie uns hier aufbereitet hast. Weil
das ist quasi meine Einführung in die Wissenschaft.
Sehr gut, da haben wir auch noch was Gutes getan. Jo, prima, vielen Dank, Elias. Und schöne Grüße in die Schweiz.
Yes, schöne Grüße, schönen
danke,
Tag noch.
Grüße zu euch.
Tschüss.
Ja, euch auch. Ciao.
Das war Folge 27 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wie immer freuen wir uns über Feedback an podcast@herting.de, auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer ihr diese Folge gehört habt, im Podcast-Player eurer Wahl. Wer möchte, kann sich auch unsere Website anschauen. Da gibt es neue Bilder von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, oder anderem von Leonore.
Hallo, ja.
Und vielleicht haben wir die ein oder anderen ZuhörerInnen aus der Schweiz. Wir sind ja auch in der Schweiz vertreten, in Zug genau genommen, nicht in Bern, wie der Elias. Unter herting.ch findet ihr unsere Schweizer Kolleginnen. Vielen Dank, Leonore, für die Teilnahme hier. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Super. Und dann hören wir uns schon im Mai zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.